Guten Morgen. Der Herr ist auferstanden. Ihr sollt ja mal nicht müde werden hier, ne? Ich weiß nicht, ob euch schon aufgefallen ist, dass unser Kreuz heute so ein bisschen aussieht wie ein Weihnachtsbaum. Habt ihr schon gesehen? Ich weiß, von hinten lässt es sich wahrscheinlich recht schwer sehen. Da liegen Geschenke am Kreuz. Schön eingepackt. Habe ich mühevoll gestern noch gemacht. Und zwar deswegen, weil ihr sicherlich die Redewendung kennt. Das ist ja, als ob Weihnachten und Ostern auf einen Tag fällt. Kennt ihr das? Das nutze ich immer dann, wenn mein Mann so eine richtig geniale Idee für mich hatte. Ja, also ich liebe es ja, überrascht zu werden. Und wenn da sowas richtig Cooles kommt, womit er im Volltreffer landet, dann rutscht mir das manchmal raus. Und ich sage, ey, das ist ja heute, als ob Weihnachten und Ostern auf einen Tag fällt. Wir haben ja in unserer Kultur eigentlich die Gewohnheit, dass wir an Weihnachten Geschenke verteilen, um daran zu erinnern, eigentlich, dass Jesus Geburtstag hat. Das fand ich immer schon ein bisschen schizophren. Aber mal abgesehen davon, dass wir uns leider angewöhnt haben, jedes christliche Fest nochmal irgendwie menschlich aufzupimpen, und an Ostern ist es dann ja der Osterhase, glaube ich, dass wenn wir überhaupt uns einander Geschenke machen wollen, um an etwas zu erinnern, dass die Geschenke eigentlich eher zu Ostern passen würden. Denn wenn wir an Ostern denken, dann hat das jede Menge mit Geschenken zu tun, nämlich Geschenke, die Jesus uns gemacht hat. Und ich glaube, es lohnt sich am Ostersonntag mal einen näheren Blick auf diese Geschenke zu werfen, damit ihr am Ende dieser Predigt sagen könnt, ey, das ist ja heute, als ob Weihnachten und Ostern auf einen Tag fällt. Karfreitag und Ostersonntag ist, ich hoffe, ich sage euch nichts Neues, eigentlich das bedeutendste Fest der Christen. In unserer Gesellschaft scheint das eher Weihnachten zu sein, auf das alle so hinarbeiten und um das so ein riesen Tamtam gemacht wird. Aber es ist eigentlich Ostern der Kern dessen, woran wir uns erinnern wollen, was unseren Glauben eigentlich ausmacht. Das ist einmal am Karfreitag Jesu Tod mit all seinen Errungenschaften und dann natürlich das, was wir heute feiern, Jesu Auferstehung. Und beide Ereignisse sind deswegen so bedeutend für uns, weil sie nicht nur eine geschichtliche Bedeutung haben. Man könnte ja sagen, ja, es gab da mal jemanden, der ist gestorben und das ist ja schon grandios, dass der auch auferstanden ist. Das hört man ja jetzt nicht alle Tage, ja? Es könnte jetzt aber alles damit sein, dass wir sagen, gut, das hat auf jeden Fall bewiesen, dass dieser Mensch nicht irgendein Mensch war, sondern dass er der Sohn Gottes war. Sonst hätte er nicht auferstehen können. Aber es geht noch weit über das hinaus, dass Tod und Auferstehung Jesu zeigen, dass er wirklich der Sohn Gottes war. Die Ereignisse, die dort passiert sind, haben nämlich bis in alle Ewigkeit mit unserem eigenen Leben zu tun. Und da kommen wir zu den Geschenken. Ich möchte mit euch die bekannte Bibelstelle lesen, die wir immer wieder lesen, wenn es um Jesu Tod geht und das, was er dort für uns getan hat. Das ist Jesaja 53, Vers 3 bis 5. Mein Ärmel rutscht und das nervt mich. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Hammer Verse, oder? Ist euch aufgefallen, welches Wort da am allerhäufigsten drin vorkommt? Unsere. Ja, es geht hier um unsere Leiden, unsere Schmerzen, unsere Vergehen, unsere Sünden, unseren Frieden und unsere Heilung. Wir haben eben gesungen in diesem Above All Lied, dass er sich die Dornenkrone hat aufsetzen lassen und dabei hat er an uns gedacht. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Und wenn wir mal gucken, was hier an Geschenken drin steckt, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dann sind das auf der einen Seite Gerechtigkeit und Frieden statt, wie wir eigentlich verdient hätten, Schuld und Tod als Folge. Weil nämlich der Lohn für unsere Sünde, die wir getan haben, auf Jesus lag. Die ganze Strafe, die Folge wäre der Tod gewesen, aber Jesus hat ihn für uns getragen. Und dadurch, dass Jesus unsere Schmerzen, in der Fußnote steht übrigens in der Elberfelder Krankheiten, trug, haben wir Gesundheit und Heilung. Und dann ist noch dieses dritte Geniale, als Jesus am Kreuz hing, ja, als ob das nicht schon reicht. Er hat unsere Sünden vergeben, er hat unsere Krankheiten getragen. Und dann hing er am Kreuz und rief aus, es ist vollbracht. Und in dem Moment zerriss der Vorhang im Tempel, der immer das Allerheiligste abgetrennt hatte. Und Gott hat deutlich gemacht, in diesem Moment, durch den Tod seines Sohnes, haben wir nun Zugang zum Allerheiligsten. Auch das ist ein Geschenk, das resultiert aus dem Tod Jesu. Und das Geniale ist, dass das uns ermöglicht hat, dass der Heilige Geist, der in Jesus lebte, nun auch in uns lebt. 1. Korinther 6, Vers 19 sagt das. Habt ihr denn vergessen, dass nun euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Das heißt, vorher hat Gott immer in einem Gebäude seine Wohnung gehabt. Er hat im Tempel sein Allerheiligstes gehabt, wo er den Menschen gezeigt hat, hier bin ich euch nah. Und da hatte aber nicht jeder Zutritt. Und durch den Tod am Kreuz hat er uns ermöglicht, dass jeder von uns Zugang zum lebendigen Gott hat und dass der Heilige Geist in uns wohnt. Das sind Hammergeschenke, oder? Und jetzt waren wir nur erst beim Tod Jesu. Es ging ja noch weiter. Jesu Auferstehung. Und Kolosser 2, Vers 15 sagt uns, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das heißt, als Jesus auferstanden ist, hat er die Macht des Feindes ein für allemal besiegt. Und wir dürfen aus dem Machtbereich des Feindes herausgerissen und in das Reich der Liebe Jesu, in sein Reich des Lichts übertreten und haben einen neuen Machtbereich, der über unserem Leben gilt. Und das in alle Ewigkeit. Ewiges Leben ist möglich durch das, was Jesus für uns getan hat. Das ist doch wie Weihnachten, oder? Also für mich fällt da Weihnachten definitiv auf Ostern. Die Bibel macht aber deutlich, dass das nicht reicht, all das zu kennen, was Jesus am Kreuz getan hat. Dadurch wird es nämlich noch gar nicht mein Geschenk. Also ich sehe das da jetzt und ich weiß, okay, da gibt es ordentlich was zu nehmen, was Jesus für mich errungen hat. Aber das reicht noch nicht und da ist die Bibel recht deutlich. In Johannes 3, Vers 16 sagt sie, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das heißt, Glaube gewinnt hier eine ganz zentrale Rolle beim Auspacken der Geschenke. Ja, also es ist schon super wichtig, dass ich weiß, da sind Geschenke, aber Glaube ist jetzt, dass ich hingehe, mir so ein Ding nehme und es auch wirklich auspacken will, dann wird es zu etwas, was mir gehört. Das heißt, es ist gut, wenn du weißt oder wenn du glaubst, dieser Jesus scheint Gottes Sohn gewesen zu sein. Es ist noch viel besser, wenn du glaubst, er hing nicht einfach so am Kreuz, weil das die Geschichte so schrieb, sondern er hing dort für dich, für deine Sünden, für deine Schuld, für deine Krankheiten, dass du Gerechtigkeit, Friede und Heilung bekommst. Und wenn du das glaubst, dann gehört es dir. Das sagt die Bibel. Der Paulus, der sagt so schöne Sachen. Ich habe eine so eine richtig schöne Passage für euch rausgesucht. Da geht es ihm nämlich auch drum, wie kann ich das, was Jesus für mich getan hat, auspacken? Wie kann ich es für mich nehmen? Lasst uns mal in Philipper 3 reinschauen. Philipper 3, Vers 9 bis 12. Ich lese übrigens die ganze Zeit aus der NGÜ. Es ist mein tiefster Wunsch, mit Jesus verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch meine eigenen Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich finde diese Verse ziemlich gehaltvoll. Ich könnte da jetzt eine 3-Stunden-Predigt draus machen. Ich versuche, Joe ein bisschen zu toppen und nicht 1:02, sondern 1:01 zu schaffen. Nein, ich halte mich ran. Für mich zeigen diese Verse eine Grundhaltung von Paulus, die er für nötig befunden hat, um das zu ergreifen, was Jesus für ihn errungen hat. Und ich finde diesen Satz so schön, wie er sagt, ich möchte es an mir selbst erfahren. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, also die Auferstehungskraft, an mir selbst erfahren. Ist das der Hammer, dass die gleiche Auferstehungskraft in uns leben möchte und dass wir die erfahren dürfen? Glaubst du das? Genau, wir sagen sofort ja, wenn wir schon viele Jahre mit Jesus gehen. Ich möchte uns aber trotzdem ermutigen, dass wir an dieser Stelle noch mal ein bisschen tiefer graben. Was bedeutet eigentlich Glaube in unserer Gesellschaft und was bedeutet Glaube in der Bibel? Ich konnte nicht drumherum. Ich musste euch da jetzt ein Beispiel aus meiner Schulzeit erzählen. Ich habe lange überlegt, ob ich es mache, aber es trifft die Sache einfach so gut. Vor Jahren gab es 2 türkische Schüler in irgendeiner ersten Klasse war das. Und der eine kam sehr regelmäßig und der andere sehr unregelmäßig. Und es sollte einfach geguckt werden, wie kann derjenige unterstützt werden, der so unregelmäßig kommt. Und die beiden konnten relativ gut Deutsch und waren echt süße Jungs. Ja, also so mit großen Knopfaugen und so, also richtig süß. Jetzt war es so, dass jemand kommen sollte, eine Beratungsstelle von außen, um mit diesem Jungen und auch seinen Eltern zu sprechen. Und es war vorher ein Termin abgemacht worden, wo die in die Schule kommen sollten. Und das war morgens. Jetzt erschien der eine süße Junge, der immer kam, und der andere, der nie kam, kam auch an diesem Tag nicht, obwohl er ja den Termin mit seiner Familie hatte. Und dann ging meine Rektorin zu dem anderen, der immer da war, denn die beiden waren beste Freunde und die wohnten auch nebeneinander. Und dann stellte sie sich vor ihn und sagte, du sag mal, weißt du eigentlich, wo der ist? Du weißt doch, der hat heute einen Termin. Kannst du mir sagen, wo der ist? Und der sagte, ja, zu Hause. Und dann sagte meine Rektorin, glaubst du das oder weißt du das? Und er, glaub ich und weiß ich das. Das war so süß. Das werde ich nie vergessen. Aber es zeigt ziemlich gut, was unsere Gesellschaft unter Glaube versteht. In unserer Gesellschaft heißt Glaube nämlich, das weiß ich nicht so genau. Ja, also zum Beispiel würde ich sagen, ja, ich glaube, der ist schon losgegangen. Damit sage ich, ich bin mir zwar nicht 100%ig sicher, aber ich meine, er hat sich schon auf den Weg gemacht. Das heißt, unser Sprachgebrauch sagt, Glauben ist nicht sicher Wissen. Ich kann euch verraten, das sieht die Bibel ganz anders. Wenn wir mal schauen, was die Bibel unter Glaube versteht, dann werden wir recht schnell wissen, dass das mehr als Wissen ist. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube stützt sich auf die Dinge, auf die man hofft und ist das Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht mit bloßem Auge sichtbar sind. Das ist schon der Hammer. Es kommt noch besser. Hebräer 11, Vers 6. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Das ist diese große Zuversicht, die wir in der Begegnung mit ihm haben, dass er uns dann auch erhört, wenn wir etwas vor ihm erbitten, das seinem Willen gemäß ist. Und wenn wir wissen, dass er uns hört in dem, was auch immer wir erbitten, dann wissen wir auch, dass wir schon erhalten haben, was wir von ihm erbeten haben. Ich hoffe, ihr stimmt mit mir überein, dass nach dieser Definition Glaube definitiv nicht gleichzusetzen ist mit Hoffen oder Halbwissen. Zumindest lese ich das daraus. Ich finde es ziemlich spannend, sich mal die Evangelien anzuschauen unter dem Gesichtspunkt, was Jesus alles über Glauben sagt. Der äußert sich nämlich echt richtig viel über den Glauben. Und er fordert euch uns durch unterschiedlichste Aussprüche und auch Taten, die er tut, immer wieder dazu heraus, die Qualität unseres Glaubens anzuschauen und davor nicht die Augen zu verschließen. Es ist auch ganz interessant, in wie vielen Situationen Glaube und Heilung zusammen genannt werden. Ich möchte euch kurz herausfordern, in meiner Predigt das mal näher zu beleuchten und mal zu gucken, dass Jesus uns herausfordern darf, unseren Glauben anzuschauen. In Matthäus 9 gibt es eine Begebenheit, da kommt ein Gelähmter zu Jesus. Und das Erste, was Jesus macht, ist zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten, die darum herumstehen, kriegen das mit und denken innerlich, boah, ist das eine Gotteslästerung. Wie kann hier ein Mensch behaupten, er kann Sünden vergeben? Und dann steht in Matthäus 9, Vers 4 und 5, wie Jesus reagiert. Aber Jesus merkte, was sie in ihrem Innersten dachten und forderte sie heraus. Was tragt ihr so böse Gedanken in euren Herzen? Was ist denn eurer Meinung nach leichter zu sagen? Alle deine Sünden sind von dir weggenommen worden oder richte dich auf und lauf umher? Doch damit ihr versteht, wer ich bin, nämlich der Menschensohn, den Gott über alles gesetzt hat und dass ich wirklich die Macht habe, die Menschen von ihren Sünden zu befreien, schaut her. Und dann heilt er den Gelähmten und sagt, steh auf und geh. Und tatsächlich nimmt der Gelähmte seinen Kram, steht auf und geht. Ich finde diese Frage Jesu an die Schriftgelehrten ganz spannend. Was ist eurer Meinung nach leichter zu sagen? Alle deine Sünden sind von dir weggenommen worden? Oder richte dich auf und laufe umher? Was fordert unseren Glauben an Jesus mehr? Dass er unsere Sünden vergibt? Oder dass er unsere Krankheiten heilt? Die Schriftgelehrten, die kommen ganz locker raus aus der Schose. Die müssen gar nicht antworten. Aber ich finde es trotzdem spannend, wie wir antworten würden. Wisst ihr, im Laufe meines Lebens habe ich tatsächlich gemerkt, dass mein Glaube tatsächlich unterschiedlich groß ist, was meine Sündenvergebung und die Heilung meiner Krankheiten angeht. Und ich habe mich ehrlich gefragt, woran das liegt. Mir fällt es leichter zu glauben, ich weiß nicht, ob es euch anders geht, aber mir fällt es leichter zu glauben, dass Jesus meine Sünden vergibt, als dass er alle meine Krankheiten heilt. Deswegen habe ich mir mal angeschaut, woran kann das liegen? Ich habe nur so ein paar Dinge, die mir wichtig geworden sind. Vielleicht fallen euch noch andere Gedankengänge ein. Zur Sündenvergebung sagt Jesus in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hier wird nichts ausgehakt, nichts eingeklammert. Und es ist ganz einfach, ich bekenne und im gleichen Moment vergibt Jesus. Und dann ist das Ding weg. Sündenvergebung geschieht also im Unsichtbaren sofort. Und im Unsichtbaren. Und das ist der Knackepunkt. Meine natürlichen Sinne werden dabei überhaupt nicht herausgefordert und können dieser Wahrheit auch absolut nicht widersprechen. Ich sehe es nämlich nicht. Sündenvergebung geschieht im Unsichtbaren. Und das Unsichtbare fordert seit Beginn meiner und deiner Beziehung mit Jesus immer unseren Glauben heraus, denn vieles, an das wir glauben, ist unsichtbar. Angefangen mit Gott, Jesus und dem Heiligen Geist. Das heißt, das ist für uns auch nichts Neues, im Unsichtbaren Dinge zu glauben, die passieren. Und ich bin sicher, wenn du einmal diesen Punkt hattest, das nennt man Heilsgewissheit, dass Jesus dir deutlich gemacht hat, das, was er am Kreuz für dich getan hat, hat den Tod in deinem Leben besiegt und du wirst ewiges Leben haben. Wenn du einmal diesen Punkt hattest, dann ist Sündenvergebung leicht anzunehmen. Ich komme gleich nochmal drauf, dass es da auch ab und zu mal Schwierigkeiten gibt bei uns Menschen. Aber in der Regel können wir das recht gut glauben. Wie ist das mit Heilung? Heilung ist nach dem, was die Bibel uns über Jesu Tod am Kreuz erzählt, vollkommen für uns errungen, genau wie die Sündenvergebung. Aber Krankheit lässt sich im Gegensatz zu Sünde mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen. Und unsere Sinne widersprechen sehr schnell der Wahrheit, die die Bibel uns lehrt. Das heißt, es passiert ein Kampf zwischen Gottes Wort und der Wahrheit, die dort steht, und unserer Erfahrung. Das kennen wir von Sündenvergebung in der Regel nicht. Heilung durch Jesus, und das ist mein zweiter Punkt, der mir einfiel, steht bei uns auch nicht wirklich im Fokus. Warum? Sünden vergeben kann nur Jesus. Du wirst keine andere Quelle finden, auch egal, was die Gesellschaft uns sonst sagt, ja, wo du wirklich sündenlos werden kannst. Das kann nur Jesus. Wie sieht es aus mit Krankheit? Da ist unser erster Gedanke in der Regel der Besuch des Arztes. Die können nämlich auch heilen. Oder das Einnehmen von Medikamenten. Die helfen nämlich auch. Oder. Das heißt, solange Jesus die Alleinstellung bei unserer Sündenvergebung hat, ist es auch klar, dass wir sofort zu ihm kommen. Aber überall da, wo sich Alternativen auftun, und die tun sich im Bereich Heilung ja enorm auf, ist auch der Fokus einfach nicht mehr so darauf gerichtet. Das heißt, unsere Auseinandersetzung mit dem Geschenk der Heilung ist weit kleiner als die Auseinandersetzung mit der Sündenvergebung, die für uns existenziell wichtig von Anfang an ist und tatsächlich auch bis zum Ende. Joe hat es toll gesagt, der Hauptkern ist, dass Jesus die Beziehung zwischen Gott und uns hergestellt hat. Ja, das steht im Fokus. Nicht die Heilung steht im Fokus, sondern dass Jesus uns von unserer Schuld befreit hat, um uns den Zugang zu Gott zu geben. Das ist auch der wichtigste Fokus und das ist gut, dass das unser Fokus ist. Dennoch glaube ich, dass wir oft mit diesem Geschenk der Heilung erst dann überhaupt anfangen, uns zu befassen, wenn Menschen an ihre Grenzen kommen und wieder nur Jesus derjenige ist, der uns helfen kann. Ja, jetzt haben wir etliches darüber gelesen, was Glaube ist. Ich habe ein Zitat von Ingolf Eltel mitgebracht. Joe hat ja letztes Mal schon gesagt, wir beziehen uns die ganze Zeit auf dieses Paper hier, Heilung in der Gemeinde von Ingolf Eltzel. Das ist der ehemalige Präses des BFP. Und Joe hat ja schon gesagt, wir haben in der Gemeindeleitung nicht in allen Punkten die gleiche Erkenntnis. Aber hier finden wir uns zu 100% drin. Und wenn dich das interessiert, ich sehe, hier liegen etliche Exemplare. Ich schätze mal, die sind für euch gedacht. Ja, also ihr dürft die auch gerne mitnehmen. Ich zitiere mal Ingolf Eltzel hier drin, weil ich das Zitat sehr spannend finde. Ingolf sagt, die Hoffnung sagt, ich werde gesund werden. Der Glaube weiß, ich bin gesund, auch wenn die Heilung noch nicht sichtbar ist. So, wenn ich jetzt fragen würde, glaubst du das? Ich weiß nicht, ob wir dann jetzt immer noch sagen würden, ja. Wisst ihr was? Ich höre jetzt mal eure Gedanken. Hat ja Jesus eben auch gemacht. Ne? Die Schriftgelehrten dachten und er hat es ausgesprochen. Ich höre euch auch gerade denken. Tanja, jetzt baust du gerade einen entsetzlichen Druck auf, ja? Vor allen Dingen bei den aktuell Kranken. Willst du damit etwa sagen, dass wir nur dann gesund werden, wenn wir genug Glauben haben? Na, geht das gerade durch euren Kopf? Danke, danke für deine Ehrlichkeit. Wisst ihr, ich weiß um die Brisanz dieser Gedankengänge. Und auch darum, dass in vielen Gemeinden das der Dreh- und Angelpunkt ist, der die Sache zum Kippen bringt. Entweder in die eine Richtung oder in die andere. Aber wisst ihr was? Ich glaube trotzdem, dass wenn Jesus das Thema Glaube in den Evangelien so oft benutzt, dann sollten wir nicht, nur weil das Thema brisant ist, es einfach unter den Tisch fallen lassen. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Sondern uns ist es ein Anliegen, darum zu ringen, zu verstehen, was die Bibel wirklich damit meint. Und Stephen hat vor, ich glaube, 3 Wochen gepredigt über diese Geschichte mit dem, was war er noch, blind, gelähmt? Blind war er, ne? Genau. Und da stand, dass Jesus zu ihm sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und Stephen war ganz cool. Er hat einfach nicht drüber gepredigt über den Satz, sondern hat gesagt, das vertage ich mal, das machen andere. Ja, jetzt sind wir da. Jetzt muss ich da durch mit euch. Und bitte, bitte, ich weiß darum, dass das voll in die Richtung von Druck gehen kann. Also bitte glaubt mir, wir ringen hier zusammen darum, das richtig zu verstehen. Bitte lass dich auf den Rest dieser Predigt ein. An dieser Stelle ist mir wichtig, auch nochmal zu sagen, das ist eine Predigtreihe. Ja? Wenn du das Gesamtbild dessen, was wir als Älteste hier lernen wollen, haben möchtest, musst du diesmal alle Predigten zu diesem Thema hören. Und wenn du das nicht geschafft hast, weil du nicht jeden Sonntag da warst, dann gibt's hier was ganz Geniales, nämlich unsere Internetseite. Und da kann man die Predigten runterladen. Das ist ganz einfach. Und ich möchte dich ernsthaft bitten, hör dir vorher, also nee, vorher kannst du jetzt nicht mehr, aber hör dir nachher, falls du das noch nicht getan hast, nochmal die erste Predigt von Joe an. Meinetwegen auch die von Steven, die hat ja schon mal angefangen mit dem Thema. Ja, damit du das Gesamtbild bekommst. Ich habe heute nämlich nur einen Ausschnitt. Ich möchte euch nochmal Joes Grafik zeigen. Die ist schwer zu lesen, ich weiß. Die hat Joe letztes Mal ganz ausführlich besprochen. Und da ihr ja jetzt alle nochmal die Predigt hört, brauche ich da auch gar nicht mehr so viel drauf einzugehen. Hier sind ganz verschiedene Wege, wie Gott heilt. Die kommen alle in der Bibel vor. Ja, hat sich Ingolf keinen einzigen von ausgedacht. Deswegen stehen da auch überall Verse dazu. Und Joe hat letztens so einen Rundumschlag gemacht, durch welche Mittel und Säulen Gott heilt, der gesagt hat, er ist unser Arzt. Eine dieser Säulen ist das Gebet des Glaubens. Und ich nehme mir jetzt die Freiheit heraus, das zu meiner Predigt zu machen. Und warum? Wieder ein Zitat von Ingolf. Von allen Heilungsformen unseres Herrn, die ihr gerade gesehen habt, hat der Glaube die größte Verheißung. Lieber sollten wir unser Herz auf seine Glaubensfähigkeit überprüfen, als Gottes Bereitschaft zum Heilen in Frage zu stellen. Ich nehme mir also die Freiheit heraus, mich hier wirklich jetzt nur darauf zu beziehen, obwohl wir euch die Weite dessen aufmachen wollen, wie Gott heilt. Joe hat in der letzten Woche schon bestimmte Gottesbilder angesprochen, die bei diesem Thema aufpoppen, wenn es um Heilung geht und die einfach definitiv falsch sind. Auch deswegen lohnt es sich, seine Predigt anzuhören. Kein anderes Thema rührt so sehr an unserem grundsätzlichen Gottesbild wie das Thema Heilung. Und auch heute geht es wieder um ein falsches Gottesbild. Und das habe ich eben schon angedeutet, als ich eure Gedanken gelesen habe. Gott fordert Leistung von mir, um mich heilen zu können. Wenn ich nicht genug Glauben habe, lässt er mich in meiner Krankheit stecken. Wisst ihr was? Das ist ein falsches Gottesbild. Ganz definitiv. Und das sehen wir alle als Älteste so. Wir schauen uns bitte nochmal an, was Paulus gesagt hat in Philippa. Wie bekomme ich denn nun tatsächlich Glauben für Heilung? Das Erste, was Paulus hier sagt in Vers 9 ist, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Joe hat es betont und ich tue es auch wieder. Glaube entsteht ausschließlich in der Gegenwart Gottes. Ausschließlich. Du kannst dir Glauben nicht unabhängig von Gott erarbeiten. Du musst in die Nähe deines Gottes. Und nur in dieser Gegenwart kann Glaube überhaupt entstehen. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Das ist die absolute Basis. Du kannst dich nach den Gaben der Heilung ausstrecken, wenn du dich nicht gleichzeitig nach dem Geber der Gaben ausstreckst. Keine Chance. Der Vers geht weiter. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch meine eigenen Leistungen erwerbe. Glaube entsteht nicht durch dich. Niemals durch deine Leistungen. Glaube ist nicht das Resultat eines Aufrechnens von Sünde und Krankheit auf der einen Seite mit deinen guten Taten und Leistungen und deinem Maß an Glauben auf der anderen Seite. Diese Gleichung gibt's bei Gott nicht. Glaube ist auch nicht die Folge eines pflichtbewussten, regelmäßigen Proklamierens von passenden Bibelstellen. So nach dem Motto, ich kenne alle Heilungsverse in der Bibel, ich proklamiere Gottes Wahrheiten und automatisch kommt am anderen Ende Heilung raus. Wisst ihr, was das ist? Das ist sich ausstrecken nach dem Geschenk, ohne den zu suchen, der es schenkt. Und das habe ich eben schon gesagt, funktioniert nicht. Du kannst alle Bibelstellen über Heilung kennen und sie rauf und runter proklamieren. Das bringt dir nichts, wenn du nicht tatsächlich die Gegenwart deines Gottes suchst. Wenn du dich in diesen Denkstrukturen wiederfindest, dann sehe ich wirklich, wie Gott dir ganz liebevoll auf die Schulter tippt und dir dein falsches Gottesbild offenbart. Gottes Liebe und seine Gnade, die er ja gerade in dem offenbart hat, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, ist völlig unabhängig von deinen Leistungen. Wenn du das mit aus diesem Gottesdienst nimmst, dann ist viel passiert. Was ist Glaube? Glaube ist ein Geschenk. Es liegt tatsächlich mit bei den Geschenken. Glaube ist ein Geschenk. Ich gucke mit euch mal eine andere Begebenheit an mit Jesus. Und die steht in Markus 9. Wir haben heute viel mit 9, sehe ich hier. Markus 9, Vers 22 bis 24. Ich erzähle euch das nur kurz. Da kommt ein Mann zu Jesus wegen der Not seines Sohnes. Der leidet nämlich seit seiner Kindheit unter zwanghaften Verhaltensweisen, die ihn richtig zerstören. Die äußern sich auch körperlich und die haben ihn schon mehrere Male tatsächlich an den Rand des Todes gebracht. Also sie sind wirklich zerstörend. Und dieser Mann naht sich in seiner ganzen Verzweiflung nun Jesus mit eindeutig formulierter Hoffnung. Jesus, wenn du irgendetwas tun kannst, dann erbarme dich über uns und hilf uns, sagt dieser Mann. Das ist Hoffnung, haben wir eben gelernt. Das ist nicht Glaube. Wenn du irgendetwas tun kannst. Jetzt ist Jesus einfach Jesus. Er spiegelt dem Mann den Unterschied zwischen seiner Hoffnung und wahrem Glauben. Er sagt nämlich, du sagst, wenn du kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Die eine Aussage reicht von Jesus und der Mann merkt, oh, da gibt's einen eklatanten Qualitätsunterschied zwischen dem, was ich jetzt Jesus hier entgegenbringe und dem, was so richtig Power hat. Aber das Tolle ist, Jesus kennt den Ist-Zustand dieses Mannes und er verurteilt ihn nicht. Gar nicht. Es kommt jetzt hier kein, sag mal, wie kannst du dich mir nahen und an mir zweifeln? Ich bin Jesus, Gottes Sohn. Hast du es nicht gehört? Hast du nicht gehört, wie viele ich schon geheilt habe? Und dann kommst du mit dieser lächerlichen Frage, also wenn dir irgendwas möglich ist? Das sagt Jesus alles nicht. Er spiegelt dem Mann einfach den Unterschied zwischen Hoffnung und Glauben. Und dann lässt er ihn nicht dort stehen, sondern er weckt eine Sehnsucht in ihm, sich nach dem auszustrecken, was er bisher noch nicht ergriffen hat. Ich erinnere nochmal an Philipper 3, Vers 12. Es ist also nicht etwa so, dass ich alles schon erreicht hätte oder schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen. Mir reicht meine Hoffnung nicht. Ich will mich nach Glauben ausstrecken. Und ich weiß, ich kann ihn nicht aus mir produzieren. Aber ich habe die Sehnsucht, dass Gott ihn in mir entstehen lässt. Und genau das macht Jesus, indem er ihm sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Und die Geschichte könnte jetzt an dieser Stelle zu Ende sein. Und der Mann geht total traurig nach Hause und denkt sich, Mist, jetzt muss ich erstmal genug Glauben aufbauen, damit ich dann wiederkommen kann. Stattdessen tut der Mann das einzig Richtige. Er geht nämlich zur einzigen Quelle des Glaubens. Und er sagt zu Jesus, ich vertraue, steh mir bei gegen meinen Unglauben. Da ist das ganze Spannungsfeld dieses Mannes geäußert. Einerseits, ich vertraue, also ich glaube, aber auf der anderen Seite, bitte hilf mir bei meinem Unglauben, denn den merke ich bei mir. Jetzt habe ich so lange hier auf Weihnachten rumgeritten, ja? Ich hole mal die Geschenke. Ich fange mal mit dem hier an. Ich nehme das Bild jetzt mal wirklich. Ich habe gesagt, Glaube ist ein Geschenk. Jetzt stell dir mal diese typische Weihnachtssituation vor. Ja? Da liegen diese Geschenke von Jesus liebevoll eingepackt. Und er sehnt sich danach, dass sie in unserem Leben tatsächlich erfahrbar sind. So wie Paulus es gesagt hat, ich will die Kraft der Auferstehung in meinem Leben erfahren. Und dazu gehört tatsächlich auch Heilung. Ich will die von Jesus errungene Heilung in meinem Leben erfahren. Jetzt kann ich mir das nicht kaufen im Laden, aber ich kann es mir schenken lassen. Und das gilt es zu begreifen, erst einmal wirklich zu begreifen, ach Mensch, das ist ein Geschenk, das kann ich mir durch Leistung nicht erarbeiten, glaube. Aber ich sehne mich danach, weil eine riesengroße Verheißung auf dem glaubensvollen Gebet liegt. Übrigens nicht nur im Thema Heilung, sondern allgemein. Und jetzt gilt es, dieses Geschenk zu wollen und auszupacken. Wer von euch ist eine Naschkatze? Los. Naschkatzen her, schnell. Ich habe nur eins. Wer von euch liebt die Gastfreundschaft? Ich habe nur eins. Ihr müsst schnell sein, ihr merkt das schon. Wer von euch ist genau wie ich relativ wetterfühlig und bei Regen geht echt die Laune den Berg runter? Wer von euch ist noch in der Schule und hat auch noch einiges vor sich? Das war ein Satz, du. Das finde ich super. Und wer von euch hat denn ein Kind, das in der ersten Klasse ist, in die erste Klasse kommt oder meinetwegen auch in die zweite? Da komme ich dir entgegen. Ja, das macht doch Spaß, oder? Also wenn man weiß, da steckt was drin, was seinem Sehnen entspricht, dann kann man schon mal Gas geben, oder? Und darum geht's. Es geht um unsere Erwartungshaltung. Inwieweit wollen wir diese Sachen wirklich haben? Wir können auch locker damit leben, das Thema Heilung und Gott total auszuklammern und dann eben die anderen vielen Möglichkeiten zu nutzen. Wir können aber auch gemäß der Tatsache, dass auf Glaube wirklich Verheißung liegt, sagen, ich will das Ding auspacken. Ich will. Ist sehr schön. Ich fand den richtig schön. Also, wenigstens du hast jetzt immer gute Laune bei Regen. Na. Was stärkt unsere Erwartungshaltung? Wie kann ich mich und wie kannst du dich ausstrecken, dass wir die Kraft der Auferstehung mit allen Geschenken, die dazugehören, auch mit dem Geschenk der Heilung, an uns selbst erfahren? Das erste ist, ehrlich sein. Ich muss meine bisherige Erwartungshaltung bezüglich Heilung offen und ehrlich anschauen. Wenn Jesus mich fragt, glaubst du das, reicht es nicht einfach mal vorschnell zu sagen, ja, sondern ich muss mich von Jesus hinterfragen lassen. Glaube ich wirklich, dass er alle meine Krankheiten bereits geheilt hat? Ich erinnere nochmal an das, was Ingolf gesagt hat. Ja? Glaube heißt, ich bin schon geheilt, auch wenn ich es noch nicht sehe. Wohin wende ich mich bei Krankheit zuallererst? Das ist ein super Zeichen, um ehrlich vor sich selbst zu sein. Ist meine allererste Option, die mir in den Sinn kommt, Arzt oder Medikament? Dann zeigt das auf jeden Fall etwas über mich und meinen Glauben bezüglich Heilung. Das ist das Erste, ehrlich sein. Das Zweite ist, Glaube braucht den Nährboden des Wortes Gottes. Ja, die Bibel sagt uns, dass der Glaube aus dem Wort Gottes erwächst. Jetzt habe ich eben aber gesagt, also wenn du die Bibelstellen über Heilung kennst und die proklamierst, kommt keine Heilung raus, habe ich ja eben noch gesagt. Ja, stehe ich auch noch zu. Aber Glaube ohne eine Beschäftigung mit Gottes Wahrheiten hat keinen Nährboden. Ich sag nochmal, Glaube entsteht nicht aus, ich nenne es mal plappern. Mir fällt einfach kein besserer Begriff ein, ja? Bibelstellen runter plappern. Das ist kein Automatismus. Ich muss natürlich in die Nähe Gottes kommen. Ja, aber ich brauche einen Nährboden an Wahrheiten, die ich überhaupt kenne. Sonst habe ich gar keine Möglichkeit, dass Jesus in mir Glauben dazu aufwachsen lassen kann. Ich nehme mal meine Tochter als Beispiel. Die ist gerade in dieser typischen Mädchen-Teenie-Phase des Reitwahns. Ja? Sie hat Pferde für sich entdeckt. Und tatsächlich hat meine Mutter großzügigerweise ihr gesponsert, dass sie einmal die Woche zum Reiten gehen darf. Das war immer schon ihr Traum. Und jetzt ist er seit einigen Monaten wahr. Und wisst ihr, das war ein völlig neues Thema für sie. Vorher gab es nichts mit Pferden in ihrem Leben. Was hat sie gemacht? Sie hat sich alles über Pferde angehört, angelesen, zusammen erzählen lassen, was es überhaupt gibt. Und mittlerweile kommt sie nach Hause und sagt, Mama, ich brauche eine Schabracke. Und ich denke, sag mal, wie redest du hier eigentlich? Das ist ja voll die Beleidigung. Und sie sagt, Quatsch, Mama, eine Schabracke ist eine Decke, die unter den Sattel kommt. Und ich so, ach so, eine Schabracke. Ja, also man muss sich schon mit irgendwas auseinandersetzen, um es wirklich zu ergreifen. Und wenn ich dich jetzt spontan fragen würde, was kannst du mir denn über Bibelstellen nennen, die mit Heilung zu tun haben? Und du kannst mir keine nennen, dann fehlt dir definitiv der Nährboden, um überhaupt Glauben in diesem Bereich zu haben. Jetzt möchte ich auch nochmal klarstellen, das automatisierte Proklamieren, habe ich ja gesagt, bringt nicht viel. Warum? Das Wort Gottes sagt selbst über sich, dass es eigentlich toter Buchstabe ist, den aber der Heilige Geist mit Leben füllt. Ja, das ist der Unterschied zwischen Logos, das ist das Wort Gottes an sich, und Rhema, wo Gott wirklich individuell durch den Heiligen Geist dir Worte lebendig macht und sie zu dir spricht. Und wisst ihr, wenn ich eins ganz oft schon erlebt habe, dann, dass das der Schlüssel für meinen Glauben ist, wo ich wirklich merke, da geht was in meinem Herzen auf. Ich habe tatsächlich so eine, wie sagt man das, so eine Kette, Bibelstellenkette, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, also da habe ich immer an den Rand geschrieben zu einem Vers, wo ich den nächsten finde. Und so kann ich einmal durch die ganze Bibel alle Verse, die mir wichtig sind zur Heilung, hintereinander lesen. Und ich habe gemerkt, das kann ich machen und das ist nett und gut. Dann weiß ich wieder, was Jesus da so alles drüber sagt. Aber so richtig was in mir auslösen tut das nicht. Aber interessanterweise ist es jedes Mal so, wenn ich mich darauf einlasse, dass Jesus mir einen dieser Bibelverse total wichtig macht in diesem Moment. Und das kennt ihr sicherlich alle. Plötzlich macht es Ping und ich merke richtig, wie Erkenntnis über diesen Vers in meinem Herzen groß wird. Und das sind die Momente, wo ich merke, da entsteht ein Same des Glaubens in meinem Herzen. Und dann proklamiere ich den Vers und da ist Leben drin. Das ist nicht einfach dahergeplappere, sondern da steckt jetzt die Kraft des Heiligen Geistes drin. Und dann spreche ich das Wort aus und ich kriege eine Gänsehaut gerade. Und dann merke ich, dass der Heilige Geist dieses Wort für mich hat, damit ich es mir persönlich ergreife. Und ich habe euch schon mal diese Geschichte erzählt, wie ich im Krankenhaus lag mit David 4 Wochen. Vielmehr mit David in mir. Und der Arzt mir jeden Abend gesagt hat, dass ich meinen Sohn verlieren werde, wenn der jetzt kommt, weil ich schon frühzeitige Wehen im 5. Monat hatte. Und genau da habe ich das erlebt. Mit 2 Dingen. Einmal mit dem Psalm 91, den ich mir einfach, weil ich wusste, da steht jede Menge Gutes drin, genommen habe und den jeden Tag proklamiert habe. Wirklich immer. Also ich konnte ihn rückwärts, vorwärts, aus der Mitte raus, in alle Richtungen. Und ich habe ihn jedes Mal, wenn ich hier so ein CT, dieses komische Bonbon, Bonbon, ihr wisst, ne? Also diesen Herzschlag des Kindes anhören, das hat mich immer verrückt gemacht. Ja, dann habe ich den hoch und runter proklamiert. Das war nett. Und das hat mir sicherlich auch geholfen. Aber der Schlüssel fing dann erst an, als verschiedene Leute mich im Krankenhaus besuchten und unabhängig voneinander sagten, du Tanja, der Herr hat mir gesagt, ich soll dir sagen, Psalm 91, das sind Wahrheiten, die er dir zuspricht. Oh, wisst ihr, was das mein Lesen dieses Verses verändert hat oder dieses Psalms? Ich konnte mit ganz anderer Leidenschaft proklamieren. Und das war nicht nur eine Person, sondern es waren mehrere. Und das stärkt immer wieder den Glauben. Mensch, Gott hat das tatsächlich in mein Leben reingesprochen. Und ich darf das tatsächlich für mich in Anspruch nehmen. Das war die eine Situation. Die andere war, dass Axel zu mir kam ins Krankenhaus. Und Axel, ihr wisst, den kann man ewig zuhören. Und das geht manchmal hier so rein, da raus. Hab ich schon oft gehört, was er mir da so gesagt hat. Und das wusste ich auch alles. Und dann nennt er mir einen Vers, den habe ich schon 1000 Mal gehört. Ja, dieser, ihr seid gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Und er sagt mir das und bumm, schlägt das in mein Herz ein. Axel hat das gar nicht mitgekriegt, was er da in mir ausgelöst hat. Aber in diesem Moment habe ich diese Wahrheit verstanden. Und dann war Axel raus und dann bin ich in meinem Bett. Nein, aufgestanden bin ich nicht, durfte ich nicht. Aber ich habe dieses Ding proklamiert und habe gesagt, ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und das gilt auch für das Kind in meinem Bauch. Und deswegen wird David nicht sterben, sondern er wird leben. Und da war eine geistliche Power hinter. Nicht, weil das Wort sich plötzlich geändert hat, sondern weil der Heilige Geist das durchdrungen hat. Und das meine ich, das brauchen wir. So, ich habe mich echt in Rage geredet hier. Ich bin auch schon fast am Ende hier. Das dritte ist, Krankheit als Zerstörung begreifen, nicht als willkommenes Geschenk. Tanja, sag mal, hast du jetzt eine an der Klatsche? Wisst ihr was? Wir sind in unserer Gesellschaft so gestresst, dass Krankheit durchaus willkommen sein kann. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, kurz vor den Osterferien ging es mir echt, also ich war wirklich Oberkante Unterlippe, sagt man, ne? Also es war wirklich ganz viel. Und es waren nur noch irgendwie 5 Tage zu überleben in der Schule. Und dann kam nach Wochen, die ich mich wirklich super in meiner Klasse gehalten habe, ein Anflug von Grippe. Und der kam aber wirklich mit aller Macht. Ja, also ich merkte, es entsteht Fieber. Ich habe die typischen Gliederschmerzen gekriegt. Meine Nase war sofort dicht. Mein Kopf, boah, mir ging es echt schlimm beim Mittagessen. Und ich hatte eigentlich meiner Mutter versprochen, dass wir zusammen zum Einwohnermeldeamt gehen. Und ich ging auf die Toilette und liebäugelte damit, zu sagen, oh, jetzt bin ich leider krank, ne? Ist eine Woche Osterferien mehr. Und dann saß ich da und dachte, gut, ich leg mich jetzt ins Bett. Mit Mama, das können wir mal anders machen. Dann rufe ich meine Rektorin an, die kann dann noch mal schnell jemanden finden. Und während ich diese Gedanken hatte, dachte ich, sag mal, spinnst du eigentlich, Tanja? Und mir ist aufgefallen, wie oft ich in meinem Leben Krankheit durchaus auch willkommen heißen kann. Ist nämlich eine nette Möglichkeit, um Stress abzubauen. Krankheit ist definitiv Zerstörung. Die Bibel ist da ganz klar. Alle, die vom Teufel überwältigt waren, steht in der Bibel. Und Jesus kommt, um uns da zu befreien. Lasst uns Krankheit nicht mit offenen Armen empfangen. Viertens, die Wahrheiten Gottes nicht durch schlechte Erfahrungen relativieren. Das ist schwer, oder? Gerade im Bereich Heilung. Ich habe eben schon gesagt, das spricht unsere fünf Sinne an, im Gegensatz zu Sündenvergebung. Wir sind in vielen Bereichen unseres Glaubens aber dazu aufgefordert, nicht die Erfahrung über die Wahrheit Gottes zu setzen. In ganz vielen. Ich gebe euch gleich ein Beispiel. Ich habe auch tatsächlich leider jemanden erleben müssen, ein Jugendlicher war das, der so viele schlechte Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, dass er irgendwann kam und sagte, ich glaube bestimmte Wahrheiten in der Bibel nicht mehr. Also ich glaube, dass die Bibel nur zu Teilen stimmt und dass der Heilige Geist uns eben zeigt, welche Bereiche der Bibel richtig sind und welche nicht. Und als ich nachgefragt habe, wie das kommt, dass er das glaubt, kamen eben ganz viele Erfahrungen, wo er meinte, die widersprechen so sehr dem Wort Gottes, dass ich nicht glauben kann, dass das wahr ist. Ich glaube, dass Gott was anderes von uns möchte. In der Bibel steht, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen, also nicht im Sehen, nicht in dem, was wir in unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Ja, das ist herausfordernd. Aber ich gebe euch mal ein Beispiel zur Sündenvergebung, von der ich ja eben immer gesagt habe, das fällt uns so leicht. Da machen wir das nämlich automatisch auch. Ich erzähle euch jetzt die schlimmste, die für mich empfundene schlimmste Sünde meines Lebens. Ja, ich habe, als ich ein Teenie war, eine Beziehung zu einem Jungen gehabt. Und der meinte das richtig ernst. Also wir waren beide noch super jung. Ich glaube, ich war 13, 14 und er auch. Aber er meinte das richtig ernst. Ich nur so halb, gebe ich zu. Und er wohnte auch wo ganz anders. Wir hatten uns nämlich kennengelernt über eine CD-Aufnahme von Hella Heißmann. Ist jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall haben wir uns nicht oft gesehen und dazwischen mussten wir uns immer schreiben. Und er schrieb mir Liebesbriefe über Liebesbriefe. Also wir sind dann bei einem so einem Event zusammengekommen. Ich habe auch Ja zu ihm gesagt. Und er war wirklich, also er hat alles gegeben. Er hat mir eine Kette geschenkt und volles Programm gegeben. Und in einer dieser Zeiten, wo wir uns nicht gesehen, sondern nur geschrieben haben, habe ich einen anderen netten Jungen kennengelernt. Oh, und ich gestehe, ich habe mit dem einfach eine Beziehung angefangen, obwohl ich noch nicht mal die andere beendet hatte. Und dann habe ich, so feige ich war, dem Jungen einen Brief geschrieben, in dem ich gesagt habe, du sorry, ich habe mich anderweitig verliebt. Zwischen uns ist es aus. Oh Leute, jahrelang hat er darunter gelitten, wirklich. Also es war für den nicht mal eben so. Und jahrelang habe ich mich so dermaßen dafür geschämt, ehrlich. Also kennt ihr so Sünden, von denen ihr wisst, ja, Jesus hat die vergeben, aber trotzdem schämt ihr euch so abgrundtief. Also wenn ich was anders machen würde, dann das, ja? Und auch da sind wir herausgefordert. Wisst ihr, wie oft ich damit zu kämpfen hatte, mit meinen eigenen Verdammnisgefühlen, die mir immer wieder sagen wollten, sorry, aber diese Sünde ist zu groß, Tanja, ne? Die kann Gott dir gar nicht vergeben. Um mich immer wieder auf die Wahrheit zu stellen, Jesus, danke, dass du mir das vergeben hast. Und meine Gefühle werden sich irgendwann dem unterordnen müssen, auch wenn die mir gerade noch was völlig anderes sagen. Und jedes Mal, wenn meine fünf Sinne diesen Jungen wieder trafen, ja, ihr könnt euch vorstellen, wie es mir ging. Schuld, Sünde, Scham stand mir vor Augen. Aber trotzdem hat das nichts an der Wahrheit Jesu geändert, dass er meine Sünden bereits vergeben hat. Wir sind in vielen Bereichen unseres Glaubens dazu aufgefordert, Erfahrungen nicht über die Wahrheiten Gottes zu stellen. Letzter Punkt, dann habt ihr es geschafft. Prozesshafte Heilung ist etwas, was Gott ganz oft tut. Wir wünschen uns oft die Spontanheilung. Das passiert auch, das ist ein Wunder, ja, wo Gott von einer Sekunde auf die andere jemand schlagartig heilt. Aber der meiste Weg ist leider der prozesshafte, also für uns leider. Aber ich versuche euch da mal ein bisschen so die Augen zu öffnen. Es gibt ganz viele verschiedene Beispiele auch in der Bibel, wo Jesus nicht sagt, du bist geheilt und wupp ist alles geschehen. Mir fällt da spontan immer als allererstes diese Begebenheit ein, wo Aussätzige zu ihm kommen, ich glaube 10 waren es, und Jesus sagt, geht los und zeigt euch den Priestern. Die sahen immer noch genauso aussätzig aus, wie bevor sie zu Jesus kamen. Ja? Und genauso aussätzig haben sie sich jetzt auf den Weg gemacht. Das war ein echter Glaubensakt, oder? Da entsprach aber keines der 5 Sinne dieser Männer irgendwie dem, was Jesus ihnen da gerade gesagt hatte. Und während sie gingen, spürten sie, dass sie immer mehr von ihrem Aussatz verloren. Und sie kamen bei den Priestern an und waren tatsächlich geheilt. Diese prozesshafte Heilung ist für uns vielleicht die unangenehmere Form, aber eine, die Gott tatsächlich oft wählt. Ich kann euch jetzt nicht sagen, warum. Ich kann nur vermuten, aus dem, was ich mitbekomme von den aktuell Betroffenen, dass Gott immer aus allem, was in unserem Leben Schlechtes passiert, und Joe hat das perfekt letzten Sonntag dargestellt, Krankheit ist definitiv nicht von Gott. Aber Gott kann trotzdem das Beste daraus machen, wie Römer es uns sagt. Ja, aus allem macht er noch das Beste für uns. Und wenn ihr mal die aktuell Betroffenen fragt, dann werden die sagen, natürlich ist es unangenehm, dass Gott nur prozesshaft heilt in ihrem Leben. Aber sie sind zu 100% sicher, dass Gott sie am Ende geheilt rausschickt. Und sie merken, dass dieser Prozess ganz viel in ihrem Herzen auslöst, so wie Thomas es eben gesagt hat. Sie merken eine leidenschaftliche Sehnsucht nach Gott. Das ist das allererste, was Gott ganz oft in uns neu erwachsen lässt, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Eine leidenschaftliche Sehnsucht nach ihm. Und da kommt eine Qualität an Beziehung rein, die viele von diesen Leuten, die gerade betroffen sind, sagen, die haben sie vorher nicht so intensiv gehabt. Und dann beginnt Gott nämlich, Dinge aufzuzeigen, wo Heilung notwendig ist, auch innerlich, wo Freiheit und Freisetzung notwendig ist. Und so vieles passiert in diesem prozesshaften Heilungsbereich, dass man vielleicht am Ende sogar sagt, danke Jesus für die Monate, die jetzt hinter mir liegen. Da ist aber Durchhaltevermögen gefordert. Und wisst ihr was? Nicht nur das Durchhaltevermögen der aktuell Betroffenen, sondern unser Durchhaltevermögen. Und deswegen ende ich mit einem Zitat von Ingolf. Chronische Krankheit braucht chronisches Gebet. Und da appelliere ich an uns alle. Lasst uns doch bitte im glaubensvollen Gebet so lange bleiben, bis wir Dinge durchgeackert haben, ja, zum Sieg gebetet haben. Und wisst ihr was, wenn du chronisch krank bist und du schämst dich dafür, Mist, ich bin immer noch krank, ich kann doch nicht immer und immer und immer wieder mein gleiches Anliegen bringen. Doch, das darfst du. Du darfst uns chronisch damit in den Ohren liegen. Und ich möchte gerade, was unsere Newsletter angeht, euch ermutigen, auch wenn ihr chronisch krank seid, erinnert uns bitte immer wieder an euch. Auch wenn ihr nichts Neues zu schreiben habt, dann schreibt doch bitte das Alte rein. Bitte. Chronische Krankheit braucht chronisches Gebet. Und lasst uns nicht müde werden zu beten. Und ich bin sicher, wir werden noch viel mehr von diesen Dingen hören, wie Kai sie eben erzählt hat. Ich bitte mal Chris nach vorne. Genau, ist immer eine Lösung für den Schluss, wenn man nicht mehr kann, ne? Ich möchte heute Folgendes tun. Hier stehen noch 2 unausgepackte Geschenke. Die bleiben bitte unausgepackt. Die sind nämlich für meine Kinder. Ja, also geht nicht da dran. Ich habe es Ihnen versprochen. Sie sollen aber symbolisch was für euch ausdrücken. Ich lasse die da am Kreuz liegen. Ich möchte, dass ihr gleich während des Lobpreisliedes für euch nochmal wirklich rekapituliert, wo stehe ich mit meinem Glauben bezüglich Heilung Und wenn du merkst, das ist etwas, wo du dich noch gar nicht mit befasst hast oder wenig mit befasst und wo du jetzt merkst, Mensch, da entsteht Sehnsucht in dir, auch das als Geschenk zu ergreifen, dann komm doch einfach zum Kreuz. Hier wird keiner sein für dich beten, sondern du gehst zum Kreuz und zeigst Jesus deine Sehnsucht danach, alles zu erfassen, was er für dich errungen hat. Vielleicht bist du hier krank, chronisch oder vor kurzem erst, vielleicht mit einer Krankheit, die auch Ärzte heilen können oder einer Krankheit, die Ärzte nicht heilen können. Egal, dann komm nach vorne zum Kreuz und zeige Jesus symbolisch, ich packe alles aus, was du für mich hast. Und dann lasst uns doch kommen wie dieser Mann und sagen, ich glaube, Jesus, hilf meinem Unglauben. Lasst uns die Nähe Gottes suchen, denn er ist derjenige, der die Quelle ist, in der Glauben entsteht. Jesus, wir preisen dich von Herzen für das, was du getan hast. Wir erheben dich dafür, dass du bereit warst, dein Leben für uns zu geben. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für alles, was du errungen hast, als du am Kreuz für mich, für uns gestorben bist, als du unsere Sünden und als du unsere Krankheiten ans Kreuz gebracht hast und für uns Frieden, Gerechtigkeit und Heilung errungen hast. Und ich danke dir dafür, dass dieses Geschenk für jeden von uns gilt. Und du kennst unser Herz, Jesus. Du kennst unsere Zweifel. Du kennst Erfahrungen, die wir gemacht haben. Dinge, die in unserem Herzen einfach dagegen aufstehen und sagen, das kann nicht wahr sein. Jesus, und wir sehnen uns danach, dass du die Kraft der Auferstehung in uns wirklich zur Vollendung bringst, zu dem, ja, wozu du gestorben bist, Jesus. Wir wollen das ergreifen, was wir noch nicht ergriffen haben und uns dir da wirklich hingeben. Und ich bete, Jesus, dass du uns in deine Nähe ziehst. Das ist dein größtes Anliegen, dein tiefstes Sehen, dass wir in deine Nähe kommen. Und so spreche ich das über jeden Einzelnen heute Morgen hier aus, dass du Leidenschaft in unserem Herzen wachsen lässt, dich zu suchen und uns dir und deiner Gegenwart auszusetzen. Und ich danke dir, dass die Kraft der Auferstehung in uns mächtig ist. Im Namen Jesu. Danke, dass dein Wort wahr ist und jeder Annahme wert und dass du selbst, ja, darüber wachst, dass es wirkt, wozu du es gesandt hast, Jesus. Amen.